Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einem neuen Quarantäne-Cast. Er trägt die Nummer 12 auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Und Special Guest, meine sehr verehrten Damen und Herren, Jana Reinhardt ist da. Wie könnte es anders sein nach dieser großspurigen Ankündigung? Hi.
Hallo, liebe Menschen da draußen.
Hallo, liebe Jana da drin. Na, geht's dir gut?
Ja, und es freut mich sehr, dabei zu sein. Hallo, mir geht's gut.
Ja, wir haben dich ja so unter Druck gesetzt, dass du nicht hättest absagen können, aber trotzdem freuen wir uns, dass du freiwillig vorbeigekommen bist und dir gleich Andis Probleme anhören möchtest, weil ich kann sie nicht mehr hören, echt nicht.
Ich hab Lust drauf, ja. Tell me.
Ja, also es geht gleich um Games, weil das ist ja dein spezielles Steckenpferd, beruflich als auch... Ich habe das zweimal gesagt, weil du das ja doppelt beruflich machst, ne?
Es ist ja immer Recherche, wenn man spielt.
Als auch privat natürlich.
Nee, privat ist dann ja auch beruflich, wenn man immer recherchieren kann. Jana, wie sieht denn gerade dein Alltag so aus? Hat er sich verändert zu sonst oder sitzt du sowieso immer nur vom Rechner?
Es gibt ja dieses Programmiererbild, zur normalen Zeit und er sitzt halt da und darunter im Bild Programmierer in der Quarantäne und sieht genauso aus. Also für uns hat sich tatsächlich nichts verändert. Das ist super skurril, weil wir gehen halt jeden Tag ins Büro und arbeiten da und dann gehen wir wieder nach Hause. Aber im Bürohaus, da sieht man das schon. Also wenn wir Freunde treffen, ist es halt nicht dieses überschwängliche Begrüßen. So alle gehen sich ein bisschen aus dem Weg und sind so ein bisschen vorsichtig. Also man merkt das eher draußen und drumrum, aber nicht bei der Arbeit.
Aber auch in Halle, also in Halle wohnst und lebst du und arbeitest du, ist wahrscheinlich jetzt alles abgesagt, ne? Das heißt, es findet nichts mehr statt.
Genau. Also ich meine, wir merken das ja auch selbst. Ich bin ja Teil von so einem Verband für Games und XR. Und wir haben wahnsinnig viel vorbereitet die letzten Monate. So Mitgliedertreffen. Als Verein muss man ja auch so ein Treffen einmal im Jahr machen. Mhm. Also richtig viel Zeit in so Treffen investiert. Und da musstest du Stück für Stück alles absagen, wo du die letzten Wochen und Monate dran gearbeitet hast. Ätzend. Das war schon ziemlich hart irgendwie.
Ja. Aber es gibt ja auch positive Dinge an dieser Krise. Nämlich man hat Zeit, Dinge, also du jetzt offensichtlich nicht, weil es hat sich nicht viel geändert, aber man hat jetzt Zeit, Videos zu spielen. Andi hat so viel Zeit, deswegen braucht er gleich Inspiration. Wir haben für Sonntag schon für die tolle Sendung Deutschlandfunk Nova auch einen Tipp in die Richtung abgegeben, den wir jetzt schon mal ein bisschen spoilen könnten, wenn wir wollen.
Ja.
Ja, sollen wir?
Wir wollen.
Ja.
Mhm. Mach das mal.
Ja?
Das mal. Ich mache in der Zeit Social Media hier.
Geil. Also wir wollten eigentlich nur, ich würde jetzt quasi nur kurz sowas sagen wie, es geht um Animal Crossing. Also Animal Crossing New Horizons. Ist gerade erst rausgekommen, ne?
Letzte Woche, genau.
Für die Nintendo Switch. Hm?
Richtig.
Was?
Soll ich was dazu erzählen?
Was?
Oder?
Na, eigentlich nein. Eigentlich reicht das schon, weil jetzt könnt ihr euch alle überlegen, ob ihr nicht ganz dringend am Sonntagvormittag Deutschlandfunk Nova einschalten solltet, um Jana etwas über Animal Crossing erzählen zu hören und damit ihr das dann hinterher alle spielt und Nintendo reich und berühmt wird.
Und nach dieser schamlosen Cross-Promo, die ihr gerade macht, würde ich mal gerne würde ich mal gerne wissen, was kostet denn eigentlich gerade so eine Nintendo Switch?
250
Euro? Ja, da kann jetzt wieder keiner eine 250?
Ich weiß nicht, ich habe die damals für 320 oder sowas gekauft, glaube ich. Ne? Aber das
es gibt ja auch diese Lite von Nintendo Switch, ja, wo du die beiden äußeren Controller nicht abmachen kannst. Die ist ein bisschen günstiger.
Aber du bist okay, Lehrer, kauf dir die coole Switch.
Ja, ich will ja aber vor allen Dingen, ich bin kein Handheld-Freund, das heißt, ich möchte sie eigentlich nur, um zu Hause zu spielen. Dann ist aber die Lite genau die falsche, richtig?
Ich glaube schon, ja, die hat keine Station. Nee, da musst du die normale kaufen, genau. Ja.
Okay. Na gut, dann muss ich mal gucken.
Die ist super, ey. Ich liebe die Switch. Das ist wirklich eine der besten. Aber wenn du sagst, du magst kein Handheld, weil das ist ja das Tolle, dass du die einfach, wenn du nach Hause kommst, steckst du die in die Station und dann machst du den Bildschirm an und dann kannst du das Spiel, was du die ganze Zeit im Bus in klein gespielt hast, direkt in groß spielen. So.
Ja, aber das ist so ein urbanes Problem. Ich fahre ja nie Bus. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel da, wo ich wohne. Und dementsprechend brauche ich tatsächlich keine Handheld-Konsole. Aber ich interessiere mich halt für so ein paar Spiele, die auf der Switch rausgekommen sind. Animal Crossing zum Beispiel sieht für mich ziemlich witzig aus, auch wenn es, glaube ich, eher ein Kinderspiel ist, oder? Naja, um das herauszufinden, hört am Sonntag Deutschlandfunk Nova.
Danke für die Crossing-Probe.
Ja.
Mich interessiert aber auch Breath of the Wild einfach ziemlich stark. Ich glaube, das soll ja recht okay sein, das Spiel.
Hm? Ja, fragst du?
Ich spiele das gerade zum.
Ja, fragst Diana, da ist die genau Mal. Richtige Idee, die du da fragst. Genau. Du kannst jetzt 10 Minuten lang einen kurzen Monolog über dieses Spiel halten.
Ja, aber du doch auch, warum? Oder? Hast du das nicht auch?
Ich habe angefangen zu spielen, aber dann ich hatte so wenig Zeit und ich finde, das ist ein Spiel, da muss man dranbleiben. Das ist so, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss wieder aufhören, damit ich es anfangen kann, wenn ich so richtig mich reinbingen kann, quasi. Und habe dann, was habe ich denn gespielt? Ich habe dann aus Verzweiflung irgendein anderes Adventure gespielt. Da habe ich dir damals von erzählt,
Mario Odyssey.
Nee, das mit den Eulen ist ein Jump'n'Run, also Jump'n'Run-Adventure-Mix-Dingsbums. Eul, wie hieß das denn noch?
Owlboy.
Owlboy, genau.
Owlboy.
Owlboy? Finde ich aber auch ziemlich witzig. habe ich aber immer noch nicht durchgespielt, weil das ziemlich anzieht, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Relativ schnell auch schon. Aber ich finde es mega gut. Also ich finde es von der Grafik her finde ich es auch richtig geil. Nee, es war ein anderes Spiel, was ein gnadenloser Zelda-Klau ist.
Oceanhorn.
Oceanhorn, genau.
Hast du gespielt.
Oceanhorn habe ich gespielt, genau. Und ja. Das war dann irgendwie, das war so strukturiert, weißt du? Bei Breath of the Wild kannst ja alles und nix machen. Herzlich willkommen in einem Games Talk übrigens. Discovery Panel ist heute der
Games Talk, oder?
Der pure Games Talk. Da kannst du ja alles und nichts machen, was halt zusätzlich, also das ist auf der einen Seite total geil, weil du machst halt irgendwas und läufst irgendwo hin und dann bist du irgendwo und erledigst mal kurz irgendwen in irgendeinem Dungeon oder auch nicht oder pflückst halt ein Grashalm. Und bei Oceanhorn weißt du halt immer ganz genau, was gerade zu tun ist. So. Und das ist halt einfacher, wenn du das immer nur kurz spielst, weißt du? Dann weißt du auch nach das anderthalb stimmt, Wochen ja. noch irgendwie grob, was du da gerade getan hast und was du als nächstes tun musst. So.
Das ist echt ein Problem mit Breath of the Wild. Aber ja. wenn du zu viel Zeit hast, ist es
perfekt. Ist perfekt.
Ich spiele das ja jetzt wirklich zum zweiten Mal. Und da geht es mir zum Beispiel so, ich kann das immer mal so ein bisschen am Tag spielen, weil ich kenne das ja schon und ich will das einfach normal erleben. Und dann suche ich mir so eine kleine Aufgabe, die merke ich mir dann auch einfach, dass ich dann wieder weiß, was ich machen will. Ich setze mir dann so einen Marker und dann weiß ich, dass ich dann am nächsten Tag dahin laufen will. Also ich drehe dann in die Richtung, Link, und dann laufe ich den nächsten Tag in die Richtung und weiß dann, dass ich das machen will. So, also ich zocke das gerade gar nicht so massiv.
Es wird aber du quasi musst ja immer alles sofort gespeichert, ja?
Genau, du kannst eigentlich jederzeit speichern bei Breath of the Wild. Auf der Switch, die kannst du einfach ausmachen, kannst sie liegen lassen. So.
Ah, okay. Ah, das klingt schon alles ziemlich cool. Also ich als Lehrer bin ich jetzt gerade tatsächlich noch relativ beschäftigt, auch wenn das keiner so richtig glaubt. Aber dadurch, dass ich gerade so viel Zeit rein investiere, meine Schüler irgendwie mit Stoff zu versorgen, Sebastian hat gestern schon mal darüber gelacht, werde ich die Osterferien tatsächlich so ziemlich gar nichts zu tun haben, weil ich dann irgendwie meinen gesamten Unterricht schon relativ gut vorbereitet habe, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass nach den Osterferien wieder normal Schule losgeht. Und das heißt, in diesen Osterferien habe ich voll Zeit, auch mal ein bisschen zu spielen.
Und jetzt du musst muss mal erzählen, gucken, was du für ein Gamer-Typ. Gebrauchte
Switch kostet.
320 kostet sie neu.
Ah, okay. Ja, Scheiße, erzähl.
Gebraucht ist immer besser.
Ja, natürlich ist Gebrauch besser. Es ist nachhaltig und tralala.
Ah, genau. Ja, das stimmt. Ja. Bei GameStop vielleicht gibt es doch so Angebote.
Was bin ich für ein Typ? Ich bin für ein Game-Typ.
Genau.
Gamer-Typ.
Hey, also, genau, erzähl mal, was bist du denn für ein Typ?
Was bist du für ein Typ?
Ziemlich, ziemlich cooler Typ, so sagen zumindest meine Eltern. Ich habe ich habe so
das
ein paar
deine Eltern, glaube ich, noch nie hören gesagt. Ich bin mir sicher, dass sie das auch noch nie gesagt haben. Ich kann mir keiner
wenn
deiner
Andi
Eltern
nach Hause
vorstellen.
Kommt,
weder dein Vater noch deine Mutter, wie sie zu dir kommen und sagen, Andi, du bist echt ein cooler Typ. Dass sie es denken, maybe, aber dass sie es sagen.
Finde ich schön, dass du so private Sachen über mich.
Die sind super nett und ich glaube, also ich will überhaupt gar nicht unterstellen, dass sie dich nicht auch nett finden. Da bin ich mir sehr sicher, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, du bist ein cooler Typ, ey. Vielleicht tun sie es auch.
Ich habe so ein paar Go-To-Spiele, wollte ich sagen. Ich spiele jedes Jahr irgendein Fußballspiel. Dieses Jahr ist es wieder Pro Evolution Soccer. Spiele so ein paar Arcade-Spiele. So, ne? Also sowas, keine Ahnung, so Tetris-Klone oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, nennt man das überhaupt Arcade-Spiele?
Ja, Arcade.
So Tetris zum Beispiel? Ja. Arcade, ja?
Okay. Aber Tetris, ja gut. Tetris ist schwierig. Tetris ist so ein eigenes Genre. Viele sagen, es ist ein Rätselspiel. Das Tetris, ja, tatsächlich. Hm. Viele sagen ja, es ist ein Rätselspiel, aber es ist irgendwie,
ja, aber sowas, was man halt Arcade. Mal schnell so nebenbei spielen kann.
Ja.
Okay. Und wenn ich größere Spiele spiele, dann sind es irgendwie immer diese ganz, ganz Riesenproduktionen. Also Uncharted fand ich super, vor allen Dingen 3, 4 und 4.1 quasi. Alles, was GTA ist, fand ich super. Red Dead Redemption war ein absoluter Traum. Ich liebe die Tomb Raider-Reihe, sowas halt. So Third-Person-Abenteuer, aber wenig möglichst mit wenig Shooting.
Okay. Das klingt so, als müsstest du Star Wars Jedi Fallen Order spielen. Aber ich glaube, du hasst Star Wars, oder?
Naja, ich hasse nicht Star Wars. Aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsfranchise.
Weil das ist genau, wenn du Tomb Raider magst, ist das genau das Richtige. Wenn du auch nicht schießen magst und stattdessen mit so einem Lichtschwert die ganze Zeit rumfuchtelst, ist das perfekt.
Aber ich will halt möglichst wenig kämpfen eigentlich.
Ja, dann kannst du ja immer noch auf Abenteurer einstellen und dann ist es ganz einfach. Dann erlebst du nur eine tolle Geschichte.
Ich stelle es immer komplett auf einfach. Was ist denn mit Horizon Zero Dawn? Kannst du mir darüber was erzählen? Das haben mir nämlich schon Leute geraten.
Das ist wie Breath of the Wild, aber halt mit einer Frau. Und halt mit Robotern. Du kämpfst gegen Roboter und nicht gegen Kobold. Aber es ist sehr ähnlich. Es sind halt beides Open-World-Spiele. Und in der wunderschönen Landschaft, ich meine, Breath of the Wild ist schneller, offener und ich sag mal, du hast weniger einen Leitfaden, was du machen musst. Also du hast eben diese vier großen Rätsel-Dungeons, diese Titanen, die da rumlaufen. Das ist eben Breath of the Wild. Aber ansonsten kannst du eigentlich ziemlich selbst entscheiden, was du machst. Und ich würde sagen, wenn du eher der Typ bist, du brauchst ein bisschen Aufgaben, Quests und Questmarker und Pfeile, die sagen, hier, geh doch mal dahin und so, dann solltest du lieber Horizon Zero Dawn spielen.
Ja, aber das klingt doch super. Das klingt doch so ein bisschen wie Tomb Raider halt auch.
Kann man sagen, das neue Tomb Raider geht ja auch in so eine offenere Richtung, dass du dir auch eher überlegen kannst, was du machen willst.
Genau.
Ja, also wenn du Tomb Raider magst, ist es echt...
kleinen, abgeschlossenen Arealen. Ne?
Total. Und es ist halt auch super. Ich meine, du kämpfst sehr viel. Du hast ja diese Roboter... wo du ein bisschen analysieren musst, wie die funktionieren und was die für Schwächen haben. Und dann kämpfst du eben gegen die und musst dich anschleichen und solche Sachen. Aber gut, wenn du das in Tomb Raider auch nicht blöd fandst, dann stört dich das, glaube ich, in Horizon auch nicht.
Nee, und das sowas hat mir auch zum Beispiel bei God of War hat mir das gefallen. God of War 4, das fand ich richtig gut auch.
Ja, das ist ja auch ähnlich. Also ich glaube, dann ist vielleicht eher, vor allem wenn du dir noch keine Switch kaufen willst, und du schon eine Pläse hast, dann kannst du vielleicht sogar wirklich Horizon Zero Dawn spielen.
Das
ich finde es super, super schön. Also,
das ist von einem niederländischen Entwicklerstudio, lese ich gerade, was ich ziemlich geil finde. Guerilla Games in Amsterdam. Also das sieht man ja selten, dass dann so gefühlte AAA-Titel aus Europa kommen, oder?
Fand ich auch, das ist echt krass. Ich meine, es gibt ja schon mehrere größere Studios in Europa. Schweden hat ja auch ein paar... Ubisoft. Oder Finnland.
Ist das, genau, sagt man Ubisoft oder Ubisoft noch zu, ist das noch französisch oder sind die aufgekauft mittlerweile von irgendwas?
Die haben ja mehrere Standorte. In Deutschland gibt es die ja auch. Mhm. Die Anno-Macher wurden ja gekauft von, also damals Related Design in Mainz und die wurden ja gekauft von Ubisoft. Also es ist jetzt auch Ubisoft. Mhm. So, genau. Aber ja, es gibt schon ein paar größere Studios, aber ich glaube, das ist dann immer so ein internationaler Stil, der so mehrere Leute anspricht. Da vergisst man dann, dass es nicht aus den USA oder Japan kommt, sondern aus Europa irgendwie.
Wo das, finde ich, ganz gut funktioniert hat, dass man wirklich noch merkt, dass es aus Europa kommt, ist A Plague's Tale. Das habe ich letztes Jahr im Sommer mal kurz gespielt. Ich habe es nicht komplett durchgespielt,
das stimmt,
aber das fand ich, war sehr, sehr französisch. Das hat man schon sehr gemerkt, finde ich.
Plague's Auf jeden Fall. Ich fand das... Das hat mein Freund jetzt durchgespielt und also Plague Tale, ich weiß nicht, für die das, oder Sebastian, wenn du das nicht vor Augen hast, nee, da spielst du ein Mädchen und die hat die ganze Zeit ihren kleinen Bruder an der Hand, also fast die ganze Zeit. Und die beiden flüchten, weil der Vater stirbt oder die Mutter stirbt angeblich und deswegen hauen die beiden ab. Die sind so Königskinder und die flüchten. Und der Junge hat irgendwie so eine besondere Fähigkeit. Also es ist die Pest ausgebrochen in Frankreich und überall sind Ratten. Und der Junge hat irgendwie was damit zu tun. Und das versuchst du rauszubekommen, was das ist.
Klingt spooky.
Und du schleichst im Prinzip mit deinem kleinen Bruder die ganze Zeit rum. Und diese Rattenmechanik ist wahnsinnig krass. Also das ist, du hast einfach so eine Masse an Ratten, die sich die ganze Zeit bewegen, tummeln und du musst die mit Licht so ablenken das ist so gruselig, du musst teilweise Tiere da reinlocken, so ein Schwein hast du an einer Stelle, Tiere da reinlocken, dass die Ratten die fressen oder Menschen und dann kannst du an denen vorbeirennen und mit dieser Mechanik, mit diesen Ratten arbeiten die ganz, ganz viel. Am Ende kannst du selber die Ratten steuern und das ist total abgefahren.
Klingt so. Ja.
Sieht auch super toll aus. Also ich finde es wahnsinnig schön, wie die designt sind. Es ist halt so ein typisches, ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll, diese neue Art Triple I, sagt man da ja manchmal. Ne? Es ist kein Riesenstudio.
Mhm.
Es ist so ein bisschen wie Senua's Sacrifice. Also das ist so ein relativ kleines europäisches Studio. Und die legen Wert auf eine Sache. Also zum Beispiel wie diese Rattenmechanik, dass du so Massen an Tieren hast, die du kontrollieren kannst. Oder bei Senua's Sacrifice war das ja, dass die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist mit so einer Wikingerfrau.
Nee.
Die Stimme in ihrem Kopf hört irgendwie, ne?
Genau. Und da ist das Motion Capturing auch von einer Deutschen gemacht, die das auch eingesprochen hat. Und das ist halt, darauf wird sehr, sehr viel Wert gelegt, auf ihr Gesicht und wie sie sich halt verändert mit der Zeit und was sie eben für Emotionen hat. Und das Spiel an sich ist halt sehr, sehr linear. Also beide sind sehr, sehr linear. Also du läufst oft durch so kleine Tunnel, also quasi durch einen Weg und rechts und links kannst du kaum vom Weg abkommen. Aber diese eine Mechanik, die ist halt sehr, sehr intensiv gemacht und sieht halt immer fantastisch aus. Also diese Spiele, die gibt's gerade irgendwie relativ viel. Triple I heißt das. Genau, und das Plague's Tale. Also wenn du so schleichen magst und wenn dich das nicht stört, dass du so ein bisschen eingeschränkt bist und so ein ganz intensives Abenteuer erleben willst, dann ist das eigentlich auch ein cooles Spiel.
Für mich tatsächlich ein bisschen schwierig, ja. Plague's Tale, weil es sehr, sehr linear ist und dementsprechend teilweise Längen hat, wenn man es dann auf eine sehr, sehr niedrige Schwierigkeitsstufe stellt, was ich so gerne mache. Das heißt, dann hast du relativ wenig Widerstand, aber du hast eine sehr, sehr geführte Spielmechanik und dann wird es irgendwann langweilig. Das ist natürlich dann irgendwie selbst produziert, das kann man dem Spiel nicht vorwerfen, aber ich hätte gern ein bisschen Abwechslung und trotzdem nicht zu schwer. So. Und da sind natürlich
absolut,
diese Open-World-Dinger sind dann ein bisschen einfacher.
Ja, mein Freund hat was ganz Interessantes gesagt, er meinte, Plague Tale fühlt sich an, als würdest du permanent ein Tutorial spielen. Und das machen diese neuen Spiele halt wirklich. Also die schütten dich mit kleinen Mini-Mechaniken permanent zu, um das interessanter wieder zu machen, aber du hast halt nicht das Gefühl, dass du selbst Entscheidungen triffst.
Und dass du irgendwann mal ankommst dann, oder? Also ich meine, du willst ja auch irgendwann mal so das Gefühl haben, du beherrschst das Spiel so. Also du
beherrschst das Spiel. Das passiert halt nicht, genau.
Ja.
Und du bleibst ja auch nie an einer Stelle, du hast nie so einen Ruhemoment, weil es geht immer gleich weiter. Du sammelst dann zwar manchmal ein paar Sachen, das ist so der Ruhemoment, aber du entscheidest kaum selbst, wann das Spiel wieder weitergeht. Also meistens sammelst du dann eine Sache oder sprichst eine Figur an, dann geht's zack wieder weiter. Und das, ich weiß auch nicht, ich hadere da auch mit diesen Spielen. Also gerade Plague Tale, ich habe das ohne Ende gescreenshottet und ich fand es wahnsinnig spannend, was die wirklich mit diesen Ratten, wie sich das entwickelt. Aber ich finde das auch schwierig, dass du eigentlich die ganze Zeit so super eingeschränkt bist und kaum was selbst entscheiden kannst.
Ja. Magst du eigentlich Indie-Games, Andi? Also so kleinere Dinger? Also ich meine, das geht ja vielleicht so ein bisschen in die Richtung schon mit Plague Tale, aber ich frage deswegen,
ja,
weil
ich
du
weiß
jetzt...
Nicht, es sieht nicht aus wie ein Indie-Game, nee. Plague Tale tatsächlich.
Also das, was ich jetzt gerade gesehen habe.
Also warum nicht?
Also deswegen Triple I, ne? Die nennen die ja, weißt du, so, also nicht Triple A, also AAA, sondern III, weil es halt kleinere Studios, verhältnismäßig kleinere Studios sind, die aber diese riesigen, also die diese Spiele produzieren, die halt qualitativ dann doch auf einem sehr hohen Level spielen.
Das wäre vielleicht noch, also das wäre für mich, für dich noch ein Argument für die Switch, weil ich finde, dass die Switch die perfekte Konsole ist dafür, für Indie-Games so, weil die doch relativ viel in ihrem Shop haben und es total Spaß macht, das auf der Konsole zu spielen. Oder widersprichst du mir da an dieser Stelle, Jana?
Nee, überhaupt nicht. Also das, ich finde auch, dass ich die Switch, das war ja früher nicht ganz so toll. Nintendo hat die kleinen Entwickler gar nicht so toll behandelt. Ja. Also es war irgendwie super schwierig, was auf der Switch zu veröffentlichen. Und wenn, dann hat Nintendo eher Nintendo-Spiele gepusht und die Indie-Games gingen ziemlich schnell unter. Aber ich habe das Gefühl, dass mit der Switch funktioniert das wesentlich besser. Also man kommt total gut an Entwicklerkits ran und dementsprechend sind eben auch sehr, sehr viele Indie-Games, vielleicht schon wieder zu viele, in dem Shop. Also man muss schon, also selbst wenn du jeden Tag in dem Shop bist, siehst du jeden Tag wieder neue Spiele. Ich weiß gar nicht, wie das für die Entwickler ist. Also du bist dann ziemlich schnell, finde ich, in dieser ewig langen Liste. Es ist irgendwie nicht so gut sortiert, finde ich. Ist es dann, also bist du ziemlich weit unten. Also selbst wenn du Spiele mochtest, tauchen die irgendwann nicht mehr auf. Also ich finde so diese Sortierung, die stört mich manchmal bei der Switch. Ich weiß nicht, ob dir das auch aber so geht.
Hast du denn da,
ich weiß, was du meinst. Ja.
Wenn das so ein bisschen schwierig ist, sich da zu orientieren, hast du denn da irgendeinen Geheimtipp? Also ich habe ja früher, hier schreiben mich ganz viele Leute gerade in die Gruppe, ja, früher Super Nintendo, das habe ich gerne gespielt. Ich habe früher auch Super Nintendo gespielt und fand da die alten Zelda-Teile zum Beispiel super. Oder ach, auch gab da auch so ein Zelda-Klon damals mit einer anderen Lizenz, nämlich Goofy und Max. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Dass oh ich Gott. Auf dem Super NES. Gibt es, ich meine, solche Spiele gibt es auch heute doch wieder, ne? Mit so einer relativ groben Grafik, aber die einfach eine gute Geschichte erzählen. Ich lasse mich ja gerne von einer guten Geschichte einfach fesseln irgendwie.
Da sind wir wieder bei Oceanhorn, wo wir eben schon mal waren, was halt ein ganz dreister Zelda-Klon ist und diese ganz klassischen Spielemechaniken einfach vollständig kopiert, aber es funktioniert trotzdem ziemlich gut, finde ich. Also wenn du genau das willst, dann kriegst du halt genau das. Nichts anderes, aber genau das. Ja.
Das war halt auch super clever, weil Oceanhorn ist ja erschienen auf dem erstmals auf dem Handy, wo ja Nintendo ewig lang einen Bogen drum gemacht hat.
Ja.
Und im Prinzip war der Entwickler total clever, weil der ist halt mit dieser absolut dreisten Kopie quasi in diese Nische gesprungen. Und jetzt ist er wieder auf der Switch. Das finde ich irgendwie ganz cool.
Ja, voll witzig,
Dass es da auch kein Beef oder irgendwas gab. Aber ja gut, es ist ja immer noch ein eigenes Spiel. Auch mit dem wunderschönen Soundtrack. Also ja, Oceanhorn hat einen echt tollen Soundtrack. Hm. Aber, sorry.
Nee, mach mal weiter.
Ja.
Wenn du meinst, du magst tolle Geschichten, muss das dann eher ein Actionspiel sein oder würdest du dann auch ein Adventure zum Beispiel spielen?
Ich würde sofort ein Adventure spielen. Also im Gegenteil, ich finde Action schreckt mich eher meistens ein bisschen ab. Also ich brauche ein bisschen Zeit, um mir die Rätsel gut angucken zu können und sowas. Also gerne Adventure.
Ich habe so überlegt, du erzählst ja auch oft, dass du, oder das ist ja so dein Steckenpferd, irgendwie Philosophie und sowas. Ob du dann nicht vielleicht sowas wie Disco Elysium spielen würdest? Sagt euch das
was? Das hat mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob du gerade The Walking Dead guckst, aber der Darsteller von Siddiq, den haben wir an der Comic-Con interviewt und der hat mir Disco Elysium empfohlen. Das sollte ich doch spielen. Das wäre ein super Spiel. Und danach habe ich irgendwie vergessen, mir das nochmal anzugucken. Also warum soll ich das spielen?
Das ist richtig fantastisch. Also das ist von einem kleinen, relativ kleinen Team von teilweise Künstlern gemacht. Das sieht auch wahnsinnig künstlerisch aus. Also als wäre das irgendwie wie mit Öl gemalt. Das ist ein Adventure, da spielst du so eine Art Polizist, Detektiv. Du bist total heruntergekommen und du bist in so einer Stadt und ermittelst im Prinzip einen Mord. Und das Besondere ist einfach, wie das Spiel gemacht ist. Also du hast wahnsinnig viele Entscheidungsmöglichkeiten, wie sich dein Charakter entwickelt. Und du führst ganz viele Konflikte eher mit Emotionen aus, die halt über einen Text dargestellt sind. Und die Art, wie der Text ist fantastisch geschrieben. Also es ist sehr, sehr viel Text, vielleicht für ein Adventure normal, aber verhältnismäßig viel Text, aber der ist so gut geschrieben, ist langweilig, keine Sekunde. Es ist halt auf Englisch, also ich glaube, es ist nicht übersetzt. Aber die ganze Atmosphäre ist toll, es ist so ein bisschen so post-sowjetische Stadt, so ein bisschen postapokalyptisch, post-sowjetisch, ein bisschen runtergekommen, aber immer irgendwie wahnsinnig kreativ. Also ich finde, gerade Osteuropäer machen das total gut, irgendwie dieses skurril Kreative zu machen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Beispiel, dass es nicht komisch klingt. Das ist ein fantastisches Spiel. Ich habe es leider nicht durchgespielt, ich habe es nur angespielt. Ich hatte dann keine Zeit mehr, aber das, wenn du komplexe Geschichten magst, dann ist das wirklich das richtige Spiel und sieht auch wahnsinnig gut aus. Also ich finde, das hat so einen Look, wenn ihr das mal googelt, Disco Elysium, den findest du bei keinem anderen Spiel.
Ja, ich guck's mir gerade an. Also es ist schon, sieht schon sehr noir-mäßig aus, ne? Irgendwie.
Genau, aber sowas Eigenes. Also ich finde wirklich dieses sowjetische, post-sowjetische, also noch Vorhang, Look, ich weiß nicht, so dieses Beige, die Art der Figuren. Estnisch, genau. Das sind ein estnisches Team, die das gemacht haben. Und das ist ziemlich cool. Also das kann ich dir echt empfehlen.
Und das ist aber tatsächlich nicht übersetzt, sagst du. Das ist natürlich schade, wenn man extrem viel Text hat. Ich lasse mich dann so fallen und muss dann ganz, ganz viel Englisch lesen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig.
Das stimmt, das ist dann schon anstrengend. Vor allem ist das Englisch echt, es hat schon ein cooles Niveau so. Deswegen, es kann schon, also auch so Jokes, also die machen wahnsinnig gute Witze. Aber ja, es ist, wenn du nicht so Lust hast, so viel Englisch zu reden, lesen, ist das echt schwierig. Genau.
Dann brauche ich noch einen letzten Tipp von dir. Irgendwas, wo ich nicht so viel Englisch lesen muss, aber das trotzdem mich irgendwie so da reinzieht. In die Story.
Mach mal was ganz Einfaches jetzt. Einfache Fragen.
Magst du eigentlich so Aufbauspiele? Spielst du sowas?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ja früher immer gerne Siedler gespielt zum Beispiel. Ja.
Ach.
Und das neue Anno, würde dich sowas ansprechen? Weil ich finde, das
beschäftigt einen wahnsinnig gut. Ich fand die Anno-Reihe immer doof irgendwie. Die war so total schwierig.
Warum?
Ja, weil es so kompliziert mit dem ganzen Wirtschaftssystem und man muss auf so viele Faktoren achten und sowas. Das,
aber was war das letzte Anno?
Ich mag so einfache Spiele. 1602.
Wow. Ist das nicht das erste?
Ja, ich glaube, das war in den 90ern. Ne?
Das war so kompliziert, weil es so scheiße aussah wahrscheinlich.
Ja, schon. Weil ich finde halt, wenn die was richtig gut können, ist in ihre ganzen Systeme einführen. Die haben ja damals Related Design, die haben ja immer so einen Mann-von-der-Straße-Test gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also die nehmen dann einfach Leute ins Studio, machen eine kleine Studioführung und zeigen denen dann das Spiel und da sitzt dann jemand daneben und beobachtet die Leute und du kriegst nichts gesagt, du kriegst keine Hilfe. Die setzen dich einfach daran, du sollst das spielen. Und ich finde, das merkt man den Spielen an, dass die mit unerfahrenen Leuten auch viel testen, um dieses Spiel absolut zu polischen, dass du alles eigentlich hinkriegst, alles verstehst, intuitiv, dass selbst komplexe Systeme erst nach und nach kommen und dass du das ja einfach so auch verstehst. Also vielleicht musst du dir die Serie mal wieder vornehmen, weil ich finde, sie ist gar nicht so komplex. Natürlich, wenn du ein ganz hohes Niveau schaffen willst, musst du wahrscheinlich mehrmals anfangen, aber also wieder diese Inseln zu bauen, also du hast ja begrenzt Platz, ne, und du musst ja deine Bevölkerung aufwerten, das sind ja erst so Bauern, die haben kaum Bedürfnisse und du musst ja diese minimalen Bedürfnisse erfüllen und wenn die erfüllt sind, werden ja aus deinen Bauern, werden dann Bürger, die haben noch bessere, also noch höhere Erwartungen, die wollen dann, was weiß ich, Seife und Nähmaschinen und ganz tolle Sachen, Anzüge. Und dann brauchst du mehr Platz und du brauchst wiederum Bauern, die für diese neuen Bürger, also die Bürger, die früher Bauern waren, diese Bedürfnisse wiederum erwirtschaften. Und so steigerst du ja immer mehr die Bevölkerung, aber du brauchst ja immer diese arbeitende Bevölkerung. Und das heißt, du brauchst wahnsinnig gut Platz. Und dieses Kalkulieren, das ist, glaube ich, das Schwierige, dass du auch in einem späteren Spielzug noch Platz hast für genau diese Ansprüche. Aber ich weiß nicht, das macht irgendwie, ich fand das immer faszinierend. Also dieses Vorausdenken bei Anno fand ich immer ziemlich cool.
Ja, vielleicht muss ich mich nochmal dran gehen. Das letzte Spiel, was ich in diese Richtung gespielt habe, war Tropico. Hat mir auch ziemlich gut gefallen, weil es aber auch sehr, sehr schnell zugänglich war und man auch relativ schnell in so einen Spielspaß reingekommen ist. Wenn ich dir jetzt noch ein letztes Kriterium hinzufügen würde und würde sagen, okay, und jetzt auch noch, auch im Sinne unserer Hörer, irgendwas mit Weltraum noch dazu. Fällt dir dann noch irgendwas spontan ein?
Ich habe echt überlegt, Weltraumspiele, ach, irgendwas halt auch, was ist wie Star Trek? Ich fand das so schwierig, weil mit Sebastian vielleicht
Wir haben gerade ja noch über Weltraumspiele gesprochen, aber die sind halt ganz anders. Ne? Also bei Nova letzte Ausgabe haben wir über Weltraumspiele gesprochen.
Genau.
Ne? Aufräumen im Weltraum und Klonen im Weltraum quasi.
Also ich finde halt Genesis Alpha One, das haben wir ja da besprochen, das finde ich wahnsinnig cool. Ich mag das total gern, aber deine Crew sind halt blöde Klone, die dir nichts erzählen. Das ist so ein bisschen das Traurige daran. Ansonsten gibt mir das echt so Star Trek-Vibes, weil du erforschst, du musst dein Raumschiff aufbauen, du nimmst quasi neue Crewmitglieder auf, also du nimmst eigentlich Außerirdische und klonst Hybride aus Menschen und Außerirdischen und musst den Funktionen zuweisen. Und du musst im Prinzip eine neue Heimat für die Menschen finden. Hm. Das fand ich irgendwie cool, aber es ist halt mehr so ein Shooter, so ein Roguelike, Star Trek, nicht ganz Hybrid.
Wir verlinken euch mal unser Gespräch aus dem Sonntag in den Shownotes, dann könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, ja auch nochmal in ausführlich geben. Ich finde auf jeden Fall, es klingt ganz, ganz spannend und auch das Weltraumaufräumen-Ding, das fand ich schon auch ganz witzig, aber das ist wahrscheinlich, ja, das ist nichts, was Andi wahrscheinlich auf Dauer befriedigen wird. Wenn ich an unsere WG-Zeiten denke, dann ist Aufräumen nicht so dein Thema.
Dann musst du das gerade spielen.
Subtilen Diss da reingebaut, gar nicht so schlecht, Herr Sonntag. Du bist ja noch wach, das habe ich gar nicht gedacht. Das ist ja eigentlich schon nicht mehr deine Zeit jetzt, ne?
Nee, das ist schon gar nicht mehr. 21.26 Uhr aktuell, das ist, da bin ich eigentlich schon seit 2 Stunden völlig im Standby-Modus. Schön. Also vielleicht kann man das ja bei Gelegenheit auch nochmal vertiefen mit dem Blick auf die Uhr, was Weltraumspiele angeht. Vielleicht
oh ja, unbedingt.
Recherchierst du da einfach nochmal 2-3 Tage.
Ja. Genau. Also bereite dich nochmal anständig vor, genau. Das geht da so nicht.
Jana hat eine Liste. Jana hat eine Liste gemacht mit Spielen, die dich interessieren. Das hat sie mir eben vorher erzählt. Ja, jetzt diss mal hier nicht gemacht. Jana. So, ja.
Und was ist davon jetzt noch nicht genannt worden?
Ich habe noch drauf The Longing, da kannst du also Sprach Zarathustra und Moby Dick lesen, während du eine Höhle erkundest. Das Spiel dauert 400 Tage. Und
echte
wirklich,
Tage?
Es ist 400 Tage Echtzeit. Und du kannst zwischendurch einfach ausmachen. Und manchmal dauern Sachen auch, wie zum Beispiel ein Becken vorlaufen lassen mit Wasser, dauert halt einen Monat. Und dann machst du das und dann machst du das Spiel aus und nach einem Monat guckst du mal wieder rein und dann, oder du liest
okay,
eben.
Okay, buchstabieren wir das. Ich möchte das spielen. Definitiv.
The Longing vom The Longing. Deutschen Studio Seufz.
Studio Seufz, okay. Gibt's bei
Steam?
Das
ist fantastisch. Das ist richtig irre skurril, weil so ein Spiel gab's in der Form. Also, das klingt ein bisschen wie diese, ich finde, teilweise klingt das so ein bisschen wie diese ganz alten C64-Spiele, die so mega skurril sind, die du nicht verstanden hast, wo du nie ganz ergründen konntest, wie weit diese Spiele eigentlich gingen, weil E.T. damals gab es kein Internet. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch kein gutes Beispiel, aber weißt du, diese Spiele, wo du die als Kind gespielt hast und hast dir voll krass was vorgestellt, was du da alles machen kannst und eigentlich hast du es nie geschafft, weil die so schwierig waren oder weil du nicht speichern konntest und du hast dann einfach die Fantasie freien Lauf gelassen, wohin sich das eigentlich entwickelt. Und ich finde, so ist dieses Spiel, weil du wirst nie das gesamte Spiel sehen können. Weil
heise.de
garantiert nicht.
Ja, heise.de titelt 400 Tage Einsamkeit.
Ja, du bist ganz allein.
Das sieht
weil,
absolut super aus. Also das wird auf jeden Fall das nächste Spiel, was ich mir bei Steam hier installieren werde.
Das ist glaube, was für über Ostern, über das ganze Jahr eigentlich.
Hoffentlich nicht 400 Tage. Für die ganze Krise. Ich hoffe nicht, dass wir 400 Tage lang
oh Gott, nein.
in unsere Häuser.
Das scheint mir so ein Nebenher-Spiel auch so ein bisschen zu sein. Ne? Also du kannst dann, du musst dich die ganze Zeit
genau.
quasi durchgängig spielen.
Aber
ne?
ist doch super, dann machst du morgens Animal Crossing und abends ein bisschen Logging und Longing.
The Longing.
The Longing. Und dann hast du eigentlich auch schon genug zu tun.
Finde ich
ja,
auch.
Ja, Animal Crossing, dafür brauche ich ja noch diese Konsole. Ich bin weiter interessiert an den Spielen auf deiner Liste. Ich bin jetzt schon gehookt bei The Longing. Aber vielleicht musst du die Liste dann einfach beim nächsten Mal wieder mitbringen und dann werden es noch mehr Spiele. Und ich gebe dir dann schon eine Review.
Genau, das machen wir. Wir machen mal eine Special Raumstation, Raumschiff, Crew-Ausgabe.
Würde euch das interessieren? Findet ihr das cool? Findet ihr das überhaupt cool, wenn wir über Spiele reden? Ich meine, das ist uns generell egal, weil wir in diesem Podcast machen, was wir wollen, vor allen Dingen in diesem Quarantäne-Cast. Aber ihr könnt ja trotzdem mal sagen, ob ihr das cool findet. Ob euch das hart gelangweilt hat, was ihr gerade in den letzten 30 Minuten gehört habt, oder ob ihr sagt, macht das doch bitte nochmal. Und Weltraum-Edition auf jeden Fall gerne. Und diese Jana, die wollen wir immer wieder hören. Dann schreibt uns das doch bitte. Vielleicht habt ihr ja auch noch selber Games-Tipps, die Andi über die Osterferien bringen können. Die könnt ihr natürlich auch gerne schreiben auf den vertrauten Kanälen, möchte ich sagen.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA UK2 Unter der 02291 UKTAUK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und eure Spielvorschläge und natürlich auch das Feedback dazu, ob wir ab und zu mal über Spiele reden sollen in dieser Quarantänezeit. Das fällt ja auch irgendwie unter Beschäftigungstherapie. Und früher oder später brauchen wir die, glaube ich, alle, weil uns die Decke auf den Kopf fällt und ihr dieses Discovery Panel irgendwann auch nicht mehr hören könnt. Bei dem ganzen Scheiß, den wir hier erzählen und das in dieser epischen Breite, weil demnächst, vielleicht ja schon morgen, aber wer weiß das schon so genau, kommt hier die letzte Folge, die vorerst letzte Folge von Star Trek Picard, was mir ein Dolch ins Herzen treibt, wenn ich darüber nachdenke, dass wir bald nicht mehr über Star Trek Picard reden können oder über keine aktuelle Star Trek Serie.
Wir können auch ganz viel über Star Trek Picard reden, zum Beispiel indem wir die gesamten Episoden nochmal nachbesprechen. Das hat uns ja irgendwann mal vorgeschlagen, das stimmt, dass wir jede Episode nochmal besprechen.
Wir können es ja versuchen. Wir haben es ja vorgenommen, tatsächlich für die Zukunft, das hat heute schon mal nicht geklappt, für die Zukunft so ein bisschen kompakter auch wieder zu werden, so uns wieder dem Adventskalender-Format ein bisschen anzunähern. Das haben wir ein bisschen schleifen lassen und zu Recht hat der ein oder andere von euch auch schon kritisiert, wann soll ich denn das bitte alles hören? Ja, also euch über die Krise zu bringen ist das eine, euch zuzuballern mit Sinnlosigkeit ist vielleicht das andere. Vielleicht geht doch beides, aber in kürzer. Worauf wollte ich hinaus, Andi?
Darüber, dass wir uns demnächst kürzer fassen werden.
Richtig, und dann könnten wir ja auch versuchen, in Kurzform quasi nochmal über die Folgen zu reden. Das fänd ich ganz witzig, wird nie im Leben funktionieren, aber fänd ich ganz witzig.
Ja, wir werden sehen. Ich finde auf jeden Fall, diese Folge hier trägt den Titel 400 Minuten Einsamkeit. Und
finde ich gut.
Ich freue mich auf jeden Fall darauf, das nächste Mal mit dir, Jana, zu reden und mit dir natürlich auch, Sebastian, aber eigentlich mehr mit Jana.
Ja, ich weiß. Das geht mir genauso.
Komm, wir machen unseren eigenen Podcast.
Das ist cool.
Nein, machen wir nicht.
Das ist cool, wir machen. Ach, schade.
Oder
doch? Soll ich einen kurzen Moment allein lassen? Also, wir verdienen ja schon Geld miteinander, Jana. Also mir ist egal, was du mit Andi machst.
Ich hab hier ein anderes Format noch im Discovery Panel. Das nennt sich Discovery Panel Solo, aber wir können auch Discovery Panel Duo nennen. Wir werden sehen.
Sorry, ich muss weg. Ich habe einen total wichtigen Termin und ich habe auch überhaupt gar keine Lust mehr zu podcasten. Irgendwie ist mir sogar so fad, es ist so langweilig geworden. Ich habe so einen faden Nachgeschmack. Ja. Irgendwie, nee. Tschüss.
Cheers.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.